Ja, man sieht es an dem Filmausschnitt, die Geschichte, um die es geht heute Morgen, ist schon etwas älter. Wir reden über einen Text, der 4000 Jahre alt ist. Und jetzt mal aus der Vogelperspektive dieses Vormittags betrachtet, da sitzen 6.000 bis 7.000 junge Menschen an einem herrlich sonnigen Pfingstsonntag und denken über 4000 Jahre alte Texte nach. Herzlich willkommen im Seminar für Altertumsforschung. Es gibt Menschen, die sowas für total bescheuert halten in unserem Land. Wenn man das erzählt, dass 7000 Teenager und Jugendliche sich an einem traumhaft tollen Tag mit 4000 Jahre alten Texten beschäftigen, da wird mancher sagen, die haben ja alle einen an der Klatsche. Haben die nichts Besseres zu tun? Ich glaube, dass dieser Vormittag und diese Tage Zukunftsarbeit sind. Dass wir gar nichts Besseres tun können, als das zu tun, was wir heute Morgen tun, weil in diesem uralten Buch, in diesen uralten Texten das Leben drinsteckt. Weil da das Leben drinsteckt und wir nichts Besseres tun können, als uns auf eine Entdeckungsreise des Lebens zu begeben. Hier hat der lebendige Gott gesprochen. Und in diesen uralten Kamellen aus dem staubigen Israel vor 4000 Jahren, aus dem vielleicht noch staubigeren Ägypten vor 4000 Jahren, da erzählt uns Gott, wie heute im Jahr Anno Domini 2010 unser Leben funktioniert. Das ist unglaublich. Und ich glaube, aus diesem Vormittag erwächst Zukunft, weil wir genau das tun, was wir jetzt tun. Wir haben einen riesigen Schatz im Wort Gottes. Und wir haben mehr, als dieser Josef hatte. Josef wusste nicht so viel von Gott, wie wir wissen können, wenn wir uns mit diesem Buch, mit dieser Bibel beschäftigen. Es ist ein eigentümliches Phänomen, der Heinz Spindler hat es gestern Abend schon erwähnt. In dieser Josefs Geschichte redet Gott nie zu Josef. Gott hat zu Abraham gesprochen, zu Isaac, zu Jakob, da gab es immer wieder diese Szenen und Gott sprach zu Abraham und so weiter und so fort. Das passiert in der Josefs Geschichte nie. Das heißt nicht, dass Gott nicht bei diesem Josef wäre, im Gegenteil, Gott ist dauernd da. Immer wenn es nochmal eine Treppe tiefer in den Keller geht, wenn er nochmal eine Treppe runterpurzelt im Leben und man denkt, ja, jetzt ist bald aus, dann heißt es, und der Herr war mit ihm. Er lässt sein Leben gelingen, er lässt seine Arbeit gelingen, er segnet ihn, er kümmert sich um ihn und so weiter, aber er redet nie mit ihm. Woher weiß eigentlich Josef von seinem Gott? Was ist die Botschaft Gottes für sein Leben? Bestimmt hat ihm Papa Jakob manches erklärt, gute Kinderstunde und so weiter. Aber entscheidend in dieser Josefs Geschichte sind die Träume. Das ist die Grundstruktur dieser Josefsgeschichte. Gott spricht durch Träume in dieser Geschichte. 3x2 Traumpaare strukturieren diese Geschichte. 3x2 Traumpaare geben dieser ganzen Geschichte den Rahmen. Die ersten beiden Träume hatte Josef selbst. Das sind die wichtigsten, von denen hat Heinz Spindler gestern Abend erzählt. Und die beiden mittleren Träume, die haben dieser Mundschenk und der Bäcker, die dieser Josef im Knast trifft. Das sind die mittleren Traumpaare und die beiden letzten Träume, die träumt der Pharao. Und alle diese Träume kommen von Gott. Das ist die Art, wie Gott sich in dieser Josefs Geschichte offenbart, wie Gott sich diesem Josef offenbart. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, da heißt ganz am Anfang, dass Gott sich vor Zeiten auf mancherlei Weise, auf ganz unterschiedliche Weise den Vätern offenbart hat. Gott hat ein riesiges Repertoire, um zu Menschen zu reden, um sich zu offenbaren. Bei Josef waren es die Träume, er war ein prophetisch begabter Mann, sodass er die auch deuten konnte. Zu uns heute redet Gott in aller Regel anders. Zu uns, so sagt der Hebräerbrief, zu uns hat er geredet durch den Sohn, durch Jesus Christus. Jesus ist die ultimative Offenbarung Gottes. Und wenn wir mal die Bibel bis Offenbarung 22 lesen, dann wissen wir das, was Gott will, dass wir wissen sollen. Wir wissen heute mehr, als Josef wusste von Gott. Das ist ein Riesengeschenk. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh Mensch, ich hätte gerne auch mal so einen Traum. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott auch durch einen Traum zu mir spricht, wie zu diesem Josef. Ich kann diesen Wunsch verstehen, aber bilde dir nicht ein, dass du durch individuelle Träume mehr über Gott rausbekommen könntest, als durch das Lesen der Bibel. Das, was wir heute Morgen machen, ist ein gutes Stück Kennenlernen Gottes. Mehr gibt's nicht. Von daher, wir sind besser dran als Josef, können aber von diesem Josef dennoch eine ganze Menge lernen. Denn der Josef, der hielt sich ein ganzes Leben lang fest an dieser Offenbarung Gottes, die er in diesen Träumen bekommen hat. Er vertraute darauf, dass diese Träume einmal Wirklichkeit werden. Dass das nicht nur eine luftige Seifenblase ist, sondern dass das die Realität, der Plan Gottes für sein Leben ist und dass das irgendwann einmal in Erfüllung gehen wird. Er glaubte, dass Gott ihm hier die Zukunft verheißen hat. Sein Vater glaubte das nicht, seine Brüder erst recht nicht. Aber Josef glaubte Gott, er glaubte dieser buchstäblich traumhaften Verheißung Gottes. Und wenn wir verstehen, dass diese Träume für Josef das waren, was für uns die Bibel ist, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Josef dem Wort Gottes vertraute. Und das ist der rote Faden in seinem Leben, das ist der rote Faden in dieser Geschichte, dass Josef sich festgehalten hat an dem, was Gott ihm gesagt hat. Wir können diesen unglaublichen Lebensmut dieses Josef, dieser ungeheure Lebensmut, der nicht aufgibt, selbst in den dunkelsten Stunden, nur verstehen, wenn wir das begreifen, dass hier sich einer festgehalten hat an dem, was Gott ihm zugesagt hat. Ich möchte euch heute Morgen 4 Sätze mitgeben. Wenn ihr diese Sätze bunkert, dann macht ihr mein Pädagogenherz glücklich und ihr habt eine Marschverpflegung fürs ganze Leben. Und das ist der erste Satz, den ich euch mitgeben möchte. Wir werden erfülltes Leben nur dann finden, wenn wir an Gottes Verheißungen festhalten. Erfülltes Leben gibt es nur im Festhalten, im Festklammern an dem, was Gott uns zugesagt hat. Gott hatte diesem Josef Träume geschenkt und jetzt kann man sich darüber streiten, hätte der Kerl sie auch erzählen müssen, hätte der sie nicht für sich behalten müssen. Man kann sich darüber streiten, ob der Kerl ein wenig eitel war. Er war schließlich Papas Liebling und er fand das vielleicht auch richtig prickelnd, seinen Brüdern diese Story unter die Nase zu reiben. Wie dem auch sei, die Story kam bei den Brüdern nicht gut an. Konnte man sehr deutlich an der emotionalen Erregtheit in diesem Filmausschnitt sehen, seine Sympathiewerte. Die sanken bei den Brüdern in den Keller, die erreichten Werte, die noch unter denen von Andrea Nahles und Guido Westerwelle liegen. Und sogar sein Papa, obwohl er der Lieblingssohn war, war nicht erbaut. Aber seinem Papa dämmerte immerhin, dass Gott dahinter stecken könnte, weil Papa das selbst schon mal erlebt hat mit den Träumen. Aber mit dem Hass und dem Neid der Brüder, da war der Keim angelegt für eine riesige Familientragödie. Was lernen wir aus dieser Geschichte? 3 Punkte, wie es sich gehört. Erstens, wir lernen etwas über die Versuchungen des Lebens und wie man sie besteht. Diese Tragödie beginnt mit einem gruppendynamischen Prozess. Ihr merkt schon, ich möchte euch ein bisschen Bildung um die Ohren hauen. Ihr sollt ja auch was haben, was erzählen könnt, wenn heimkommt. Was ist Gruppendynamik? Ne? Also diese Brüdergeschichte, das war so die Clique von Josef. Das war eine Clique, das war eine Gang, eine Bravo-Gang. Und in dieser Gang kommt so ein Drive rein. Ja, da kommt ein dynamischer Prozess in Gange. Der Papa hatte seinen Lieblingsbubi zum Vesper bringen geschickt. Buh, bringt den Kerle mal ein Vesper, ne? Dass die nicht Hunger hin. Und was macht Josef? Er zieht zum Vesperbringen beim Gang durch die Wüste die Designerklamotten an, die ihm Papa geschenkt hat. Ja, stellt euch das mal vor mit Armani-Anzug durch die Wüste. Okay, wenn es Spaß macht. Jedenfalls mit diesen Designerklamotten war er von Weitem erkennbar. Und als die Brüder ihn kommen sahen, da kommt so richtig ein dynamischer, sehr dynamischer Prozess in Gang. Man muss sich das ja mal vorstellen. Die kommen ja nicht alle schlagartig zusammen auf den Gedanken. Den machen wir fertig. sondern da muss es ja einen gegeben haben. Da muss es ja einen gegeben haben, der diese schwachsinnige Idee hatte, den machen wir jetzt alle. Es wird uns nicht erzählt, ob es der Simeon, der Gad, der Asser oder wie die Jungs alle hießen waren, aber es muss einen Leithammel gegeben haben. Es muss ein übles Alpha-Tier gegeben haben in dieser Clique, in dieser Bravo-Gang, die diesen schwachsinnigen Gedanken hatte. Es ist immer so, dass die Alpha-Tiere die blöden Gedanken haben. Den machen wir fertig. Und entweder war dieses Alpha-Tierchen so mächtig oder die Idee empfanden die anderen als so gut, dass alle sagten, ja klar, warum nicht? Okay, super, den machen wir fertig, klar. Ein Problem weniger. So, und jetzt kommt Ruben ins Spiel. Ruben war der Älteste, aber ganz offensichtlich war Ruben nicht der Mächtigste. Ruben war der Älteste, aber nicht der Stärkste im Club der üblen Brüder. Er war nicht der Ansager, er war nicht die Flüstertüte dieser Brüdergang, er war eher so Kategorie Mitläufer. Aber bei diesem Ruben hatte die Kinderstube zumindest noch ein paar moralische Restposten hinterlassen. Und für Ruben war dieser Moment die Stunde der Versuchung. Das, was nachher dem Josef im Hause Potiphar passierte, das passierte Ruben jetzt. Bei dem schlug das Gewissen Alarm. Da klingelten alle Warnsirenen, die Blaulichter gingen an. Hey, sein Gewissen sagte ihm, Ruben, das geht nicht. Das geht gar nicht, was die da planen. Ruben hatte noch Reste moralischen Empfindens, aber tragischerweise war Ruben nicht sehr mutig. Der Ruben, ja, der wollte den Josef retten, aber er wollte seinen Ruf nicht versauen. Der wollte sich's nicht verderben mit seiner Brother Gang, mit seiner Brüderklique. Der hatte nicht den Mumm, laut mal zu sagen, Finger weg. Der hatte nicht den Mumm, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, so nicht, Finger weg von Josef. Sondern Ruben versuchte das so taktisch zu lösen. Der sagte, hey Jungs, so aktiv fertig machen, da versaut er euch nur die Klamotten mit dem Blut, das kriegt man nie mehr raus. Lasst uns den Kerl doch einfach da in die Zisterne schubsen, dann vergammelt er biologisch dynamisch von selber und wir sind fein raus, der verrottet von alleine. Das war so sein Plan, um einerseits dem Josef zu helfen, aber andererseits nicht der Buhmann, der Partypuper dieser Clique zu sein. Nur die Geschichte ging nicht so, wie sich Ruben das dachte. Am Ende, da war der Josef zwar nicht tot, aber auf dem Weg zum Sklavenmarkt in Ägypten. Und Ruben muss mit dieser Lügenbande seinem Vater in die Augen sehen und sagen, mit der ganzen Clique die Lüge aussprechen, der Kerl ist tot. Man hat da dieses Gewand in Blut getränkt von einem Ziegenbock und belügt den Vater, behumst den Vater. An diesem Ruben können wir eine ganze Menge lernen. So wie dieser Ruben sehnen wir alle uns danach anerkannt zu sein, wertgeschätzt zu sein, akzeptiert zu sein. Wir wollen dabei sein, in der Clique, in der Schulklasse, im Ausbildungsclub, wo auch immer. Wir wollen dazugehören, wir wollen attraktiv sein. Die Art und Weise, wie wir uns ansehen, was du heute Morgen anhast, die Art und Weise, wie du dich gibst, wie du redest. All das hat das große Motto, ich will dabei sein, ich will anerkannt werden von euch, ich will akzeptiert werden von euch, ich will geliebt werden von euch. Das ist bei uns kein Deut anders als bei diesem Ruben. Und weil wir uns alle miteinander nach Anerkennung sehnen, wie nach der Luft zum Atmen. Weil das so ist, sind wir alle erpressbar, sind wir alle manipulierbar. Weil wir alle angenommen und akzeptiert sein wollen, tun wir Dinge, die nicht in Ordnung sind. Nur damit wir dabei bleiben können, nur damit wir nicht ausgestoßen werden. Und weil auf dieser Welt viel zu viele Menschen sich wie dieser Ruben von den schlechten Alpha-Tieren dieser Welt erpressen lassen, weil zu viele weghören, weil zu viele wegsehen, wenn die schlechten Alpha-Tiere schlechte Regeln aufstellen und schlechte Ideen haben. Deshalb funktioniert dieses System auch immer wieder. Deshalb gibt es immer mehr von diesen üblen Alpha-Tieren.
Und deshalb verlernen so viele Menschen den aufrechten Gang, werden zu Wegsehern, werden zu Weghörern, werden zu Schweigern, zu Feiglingen. Das war Rubens Schicksal, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und das Ergebnis ist, dass er mit seinem Versagen und einer Lebenslüge leben muss. Er weiß nicht, dass dieser Josef noch lebt, aber er bringt Jahrzehnte zu im Bewusstsein, ich habe versagt. Er bringt Jahrzehnte zu mit einer riesigen Lebenslüge, die er seinem Vater mit untergejubelt hat. So, das war Ruben. Und jetzt springen wir mal zwei Kapitel weiter. Da wird nämlich eine ganz ähnliche Geschichte erzählt mit einem ganz anderen Ausgang, eine Parallelgeschichte. Zu der Stunde der Versuchung, die Josef erlebt hat, da gehen wir jetzt mal. Die lieben Brüder hatten ihn an die Karawane verkauft, die Karawane verhökert ihn auf dem ägyptischen Sklavenmarkt und so landet er schließlich im Hause Potiphar. Wer war Potiphar? Potiphar war Boss. Potiphar war der Oberste, der Leibwache des Pharaos. Was war das? Das war so eine Art Geheimdienstchef. Ja? Potiphar war Chef des Secret Service, Chef des KGB, des CIA, des BND oder für alle James Bond-Fans, Potiphar war M. Der Mann... Ja, man muss die Dinge ja für die Generation Hollywood immer elementar erklären. Und der Mann hatte ein größeres Anwesen, hatte verschiedene Betriebe. Der Mann konnte zweimal warm essen am Tag und er hatte entsprechend Personal für alles. Nur das Müsli machte er sich selber. War wichtig, weil wenn man in der Antike umgebracht wurde, dann mit Gift im Essen. Deshalb Müsli hat er sich selber gemacht. Dieser Potiphar fand das richtig toll, wie sich dieser Josef entwickelt. Der Josef wird laufend befördert und irgendwann ist Josef Chef des Hauses. Und jetzt kommt eine interessante Information in der Bibel. Da heißt es, Josef war schön von Gestalt. Ein Body wie die Klitschko-Brüder, Charme wie Till Schweiger, ich weiß nicht. Und unmittelbar, nachdem erwähnt wird, dass er gut aussah, wird von Madame Potiphar erzählt. Ich weiß nicht, ob Madame Potiphar schön war. Wird so nicht genau erwähnt. Ich weiß auch nicht, ob sie intelligent war. Lässt sich schwer sagen an dieser Geschichte. Aber Jungs, ihr kennt ja die Regel, ja? Je länger die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze. Also nur mal... Okay, okay. Hallo. Hallo. Ihr lieben Mädels, ihr wisst ja auch umgekehrt nicht, warum Gott den Adam auf den Acker gestellt hat und die Eva mit den Kindern betraut hat. Mit einem Acker muss man nicht reden. Ne? Also die Frau Potiphar... Wir erfahren nicht so viel, wir wissen nicht, ob sie schön war, wir wissen nicht, ob sie intelligent war, wir wissen nur eines, die Frau war scharf. Die Frau hatte es auf Josef abgesehen und jetzt könnte man ja denken, Josef, Herz, was willst du mehr? Es kommt der Tag, die sind allein im Haus, die Gelegenheit ist günstig und dann macht diese Dame sich an ihn ran. Der Traum vieler Männer könnte wahr werden. Normalerweise läuft die Geschichte im andersrum. Männer baggern wie blöde und man weiß nie, was passiert. Und bei diesem Josef, da präsentiert sich diese millionenschwere Glamour-Tussi auf dem Silbertablett. Die hat wahrscheinlich ein Negligé an und regelt sich auf der Couch. Und für Josef könnte der Traum des Lebens wahr werden, aber für Josef war es der Albtraum des Lebens. Es war für ihn... Die Versuchung des Lebens, das war, was für den Ruben diese blöde Idee seiner Brüder war, war die Madame Potiphar für Josef. Eine echte Versuchung. Und man muss ja nicht dramatisch intelligent sein, man muss auch nicht erst Mann sein, um zu kapieren, was dem jetzt durchs Hirn geht. Warum denn nicht zugreifen? Einmal ist ja schließlich kein Mal, sieht doch niemand, muss ja auch niemand erfahren. Es wäre vielleicht sogar die Chance aufzusteigen.
Wäre das die Chance, vielleicht sogar den Boss abzuservieren, an seine Stelle zu treten? Die Versuchung war riesengroß, aber jetzt steht in der Bibel dieser bemerkenswerte Satz: Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Haus ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Und jetzt kommt der entscheidende Satz: Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel, ein solch großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef sagt hier zwei Dinge. Zwei Dinge. Einmal, es wäre gegenüber diesem Potiphar nicht okay. Der Mann vertraut mir. Der Mann vertraut mir und man missbraucht nicht das Vertrauen von Menschen, die einen schätzen. Und das Zweite, ich betrüge nicht Gott. Ich werde nicht ungehorsam gegen Gott. Für Josef hat Sünde ja immer zwei Dimensionen. Es ist Unrecht gegenüber Menschen. Man verletzt Menschen mit Sünde. Man macht Menschen zu Opfern. Und es ist immer auch Sünde gegen Gott. Und dabei ist es völlig unabhängig, ob es rauskommt oder nicht. Sünde ist nicht davon abhängig, dass man sieht. Gott sieht es immer. Gott sieht es immer. Wie konnte Josef diese Versuchung bestehen? Ich meine, das war ja richtig schwer. Bei Männern fangen bei so einem Anblick ja immer an, die Hormone zu toben. Da schaltet das Hirn langsam auf Standby und die Hüftpartie übernimmt die Regie. Ja, so sind wir gestrickt. Wie konnte Josef in dieser Situation bestehen? Ich glaube, Josef konnte nur aus einem einzigen Grund in dieser Situation einen guten Weg gehen, weil ihm vorher klar war, nach welchen Regeln er leben will. Weil Josef vorher klar war, was die Maßstäbe und die Regeln seines Lebens sein sollen. Deshalb konnte er hier diesen Weg gehen. Deshalb konnte er hier Danken ablehnen. Wenn ich in der Stunde der Versuchung erstmal nachdenken muss, was die Regeln sein sollen für mein Leben, dann kannst du es vergessen. Dann ist es zum Überlegen zu spät. Es ist wie bei dem Ruben: Wenn die üblen Alpha-Tiere dich zu üblen Dingen anstiften, dann ist es zu spät. Dann kannst du nicht sagen: Hey Rocky, hey Django, könnte ich erstmal eine Ethikvorlesung besuchen, bevor wir das Ding drehen? Kannst du vergessen. Und wenn Madame Potiphar oder Monsieur Casanova den Schlafzimmerblick auflegen, dann ist es zu spät für philosophische Überlegungen. Im Fall Ruben pumpt das Adrenalin, im Fall Madame Potiphar turnen die Hormone. Wenn man da noch keine Peilung für sein Leben hat, dann treffen nicht mehr dein Herz und dein Hirn die Entscheidungen, sondern die Regie übernimmt dann das zentrale Nervensystem. Und dann kann ich dir vorhersagen, da muss ich kein Prophet sein, wie die Dinge ausgehen in deinem Leben. Welche Regeln sollen denn gelten in deinem Leben, wenn du nicht zu den Opfern der Alpha-Tiere werden möchtest, wenn du nicht zu den Opfern der Potipharias und der Casanovas dieser Welt werden willst, wenn du nicht ständig einer Versuchung nach der anderen erliegen willst, dann solltest du dir rasch klar machen, was soll denn gelten in meinem Leben, welche Regeln. Und wenn du das nicht für nötig hältst, dann wirst du gelebt werden. Dann werden andere die Regie übernehmen, dann werden Dinge passieren, die du nicht willst. Wisst ihr, sei ja die Generation spontan. Das macht euch ja auch so attraktiv, finde ich ja auch super. Nur, du wirst in diesen Augenblicken nicht spontan entscheiden können, weil du da gar nicht mehr entscheiden kannst. Du bist in solchen Situationen immer ein ferngesteuertes Objekt. Überleg dir vorher die Regeln deines Lebens, dann wirst du den Weg finden fürs Leben. Josef hatte sich entschieden, Gottes Willen und Gottes Gebot zu gehorchen. Man muss zugeben, das ist ihm kurzfristig nicht gut bekommen. Aber langfristig hat genau das diesen Josef dafür qualifiziert zum stellvertretenden Chef der größten Weltmacht der damaligen Welt zu werden. Josef wird durch diese Entscheidung später zum Retter der damaligen Welt. Josef verteilt Brot. Diese Welt, die braucht Menschen, auf die man sich verlassen kann. Menschen, die auch mal unbequeme Entscheidungen treffen, unpopuläre Entscheidungen. Menschen, die nicht ihre Clique und ihre Anerkennung an die oberste Stelle setzen, sondern den Willen Gottes an die erste Stelle setzen. Nur solche Menschen sind Hoffnungsträger für diese Welt. Wir brauchen Menschen, die einen aufrechten Gang behalten, die sich nicht korrumpieren lassen, die sagen, was wahr ist und die tun, was sie sagen. Es zahlt sich nicht immer sofort aus, Gottes Willen zu gehorchen, aber es ist der einzige Weg, der Verheißung hat. Und das ist der zweite Satz, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Du musst die Regeln deines Lebens kennen, bevor die Versuchungen kommen. Und die werden kommen. Wenn du nach Gottes Regeln lebst, wirst du dein Leben nicht auf Sand bauen, sondern baust du auf einen felsenfesten Grund, der Zukunft hat. Wer Gott gehorcht, der tritt in einen Raum der Freiheit ein und in einen Raum der Geborgenheit. Nicht unbedingt in einen Raum der Sicherheit, nicht unbedingt in einen Raum des Wohlstands oder der Beliebtheit, aber in einen Raum der Freiheit und Geborgenheit. Er ist frei und geborgen. Und das kann uns niemand und nichts auf dieser Welt mehr nehmen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ein zweites. Wir lernen etwas über die Enttäuschungen des Lebens und darüber, wozu sie da sind. Für Josef war diese Entscheidung zunächst mal ein Tiefschlag, der nächste Tiefschlag seines Lebens. Zuerst verraten ihn die eigenen Brüder, verhökern ihn nach Ägypten, dann verrät ihn diese sechsgierige Palastschnepfe, weil die ausnahmsweise mal nicht bekommt, was sie will, und er ist wieder der Depp. In solchen Situationen kann man am Leben verzweifeln. In solchen Situationen kann man an Gott irre werden. Wir senden bei der Liebenzeller Mission Jahr für Jahr Missionare aus. Es sind junge Menschen, so alt wie ihr. Und wir senden ihn manchmal mit Familie, mit kleinen Kindern in sehr schwierige Kontexte. Und fast alle erleben dieses Josef-Feeling, dass man irgendwo in den letzten Winkeln dieser Welt sitzt und sagt, wo ist Gott hier? Was hat Gott sich eigentlich gedacht, dass er mich hier hinsetzt? Bei allen, bei fast allen regiert nach 2 Jahren der Frust, regiert nach 2 Jahren die Enttäuschung, da wollte man Gott dienen, wollte alles geben. Und bei fast allen machen sich diese Josef-Erfahrungen spürbar, dass man sich überlegt, hat Gott mich vielleicht verarscht? Das ist die Situation Josefs. Wahrscheinlich wäre es normal gewesen, wenn Josef hingeschmissen hätte. Das würde jeder verstehen, wenn er jetzt resigniert. Das Überraschende ist, dass er das nicht tut. Es gibt in der Psychologie, Vorsicht, kurzer Bildungsexkurs, aber ich habe es euch ja schon angedroht, es gibt in der Psychologie seit einigen Jahren einen bestimmten Forschungsbereich, der beschäftigt sich mit diesem Phänomen Josef. Man hat vorher immer gefragt, Mensch, warum rutschen Menschen eigentlich ab in ein Drogenmilieu oder in Alkoholsucht? Warum rutschen Menschen ab im Leben? Und was passiert da, wenn so ein Leben zusammenbricht? Man hat jetzt gelernt, umgekehrt zu fragen. Man hat gelernt zu fragen, warum läuft es bei Menschen überraschend gut, obwohl sie in Umständen leben müssen, in einem Milieu leben müssen, das eigentlich total zerstörerisch ist? Also, warum findet ein junger Mann, der in den Slums von Sao Paulo geboren wurde, der seinen Vater nie kennengelernt hat, der in verwahrlosten Verhältnissen in einem Milieu von Drogen und Gewalt aufgewachsen ist, plötzlich auf einmal völlig überraschend zu einem gesunden Leben mit gutem Job und glücklicher Familie, obwohl man denken müsste, der wird genauso aufgesogen von diesem chaotischen, kaputten Milieu seiner Umgebung, wo man denken müsste, der müsste doch genauso auf die krumme Bahn kommen, wie alle anderen auch. Man nennt das Resilienzforschung, ja, also nur damit ihr angeben könnt zu Hause, Resilienzforschung. Und wenn so ein Resilienzforscher seine Untersuchungen an Josef anstellen würde, dann würde er wieder auf diesen Traum kommen, den Josef hatte. Dieser Traum war noch nicht in Erfüllung gegangen und die Botschaft für sein Leben war noch nicht vollendet. Und deshalb bleibt Josef dran. Deshalb versucht Josef, egal wo er landet, egal ob es ihm gut geht oder schlecht geht, den Willen Gottes zu tun und aus allem das Beste zu machen. Das ist Josef im Knast. Und dann heißt es, aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab. Der wird Aufseher im Gefängnis. Das war auch ein Job, an den er nicht gedacht hatte. Und alles, was dort geschah, musste durch ihn geschehen. Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts. Das ist noch nicht ethisch auch fragwürdig, denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Josef macht die Erfahrung, dass der Segen Gottes nicht aufhört, obwohl er jedes Mal eine Kellertreppe weiter nach unten purzelt. Er merkt, dass Gott ihn nicht verlässt, obwohl ja eigentlich diese Schlussfolgerung auf der Hand gelegen hätte. Irgendwann trifft er zwei Mitgefangene, denen legt er die Träume aus, einen Mundschenk, einen Bäcker. Und der Mundschenk, der kriegt wieder seinen Job direkt neben Pharao und dann vergisst der Kerl ihn. Und es dauert zwei Jahre, bis der an ihn denkt. 2 Jahre im Knast. Wir hatten vorher dieses Lied und diesen Psalm mit dieser Frage, wie lange noch? Wie lange noch? Das ist diese Frage, die aus diesen Versen rausschreit. 2 Jahre im Knast, unschuldig in einem Loch mit Verbrechern zu sitzen. Wie lange noch? Das ist ja die Dauerbrennerfrage unseres Lebens. Man muss ja nicht Josef heißen, um diese Frage zu kennen. Wie lange noch das Mobbing in meiner Schulklasse, das Mobbing an meinem Arbeitsplatz? Wie lange noch dieser blöde Streit mit meinen Eltern oder dieser Streit zwischen meinen Eltern? Wie lange muss ich mir das noch antun? Wie lange halte ich das noch aus in dieser Familie, wo der Vater säuft und die Mutter heult und der Bruder schlägt? Wie lange noch diese Krankheit, die mir das Leben verriegelt? Wie lange noch alleine? Wie lange noch, bis mein Leben endlich mal in die Gänge kommt? Wie lange noch? Diese Frage und das Leiden an dieser Frage ist ein Teil unseres Lebens. Es ist ein Teil unseres Lebens, dass wir durch diese Durststrecken durch müssen. Und das Ganze hat einen guten Sinn. Die Wartezeiten und die Leidenszeiten des Lebens sind die Reifezeiten des Lebens. Man kann ja locker fragen, hätte Gott diesem Pharao nicht früher diese Träume kommen lassen können? Hätte der nicht früher diesen Traum haben können, dass der Mundschenk sich früher an diesen Josef erinnert? Ja, das kann man fragen. Und ganz bestimmt hätte Gott das auch früher tun müssen. Aber wir merken an dieser Stelle, Gott hat einen Zeitplan mit diesem Josef. Gott hat die Uhr voll im Griff bei diesem Josef. Dass Josef nicht arrogant geworden ist, dass Josef nicht hochmütig und oberflächlich geworden ist, das hängt mit diesen Jahren im Knast zusammen. Durch die tiefen Gänge des Lebens bekommt dein Leben Tiefgang. Durch diese Erfahrung lernen Menschen Barmherzigkeit. Wisst ihr, aus Gottes Perspektive sind die Zisterne und die Sklaverei, aus Gottes Perspektive sind die 2 Jahre im Knast keine Pannen auf dem Weg mit Josef. Da ist Gott nicht mal kurz die Regie aus der Hand geglitten, sondern das ist die Ausbildung dieses Menschen. Diese 2 Jahre Knast gehörten zur Ausbildung, die Durststrecken. Die Frustrationen gehören zur Ausbildung Gottes mit unserem Leben. Nur mit dem Unterschied, dass diese Ausbildung ein Leben lang dauert. Und das ist der dritte Satz, den ich euch mitgeben möchte. Die Spannungen und die Schwierigkeiten, die Enttäuschungen und Frustrationen, durch die du in deinem Leben durch musst, sind nicht ein Zeichen dafür, dass Gott dich aufgegeben hat. Im Gegenteil. Sie sind ein Zeichen dafür, dass er mit dir gerade voll im Training ist. Du bist gerade voll im Training, so wie unsere Nationalmannschaft. Das ist bei dir auch so, auch wenn es vielleicht nicht ganz so lustig ist in deinem Leben. Ein dritter Punkt, was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen etwas über das Wesen Gottes und was das für unser Leben bedeutet. Was wir hier lesen in dieser Josefs-Geschichte ist eine Revolution. die mit der Offenbarung Gottes in diese Welt gekommen ist. In unserem menschlichen Denken und in sehr vielen Religionen dieser Welt, da haben wir eine ganz schlichte Gleichung. Wenn ein Mensch reich ist, wenn er gesund ist, wenn es ihm gut geht, dann sagen wir Menschen, dann sagen viele Religionen, dann ist er ein gesegneter Mensch, dann ist Gott auf seiner Seite. Und wenn es einem Menschen dreckig geht, wenn er krank ist, wenn er arm ist, wenn er durch lauter Krisen muss, dann sagen Menschen und Religionen, dann ist er ein von Gott verfluchter Mensch. Dann ist Gott nicht auf seiner Seite, sondern vielleicht sogar gegen ihn. Und nun lesen wir in dieser Geschichte, dass diese Gleichung nicht mehr gilt. Und wir lesen das nicht nur in dieser Geschichte, wir lesen das in der Geschichte Jesu Christi. Und wir lesen das in der Geschichte der ersten Apostel, dass diese Gleichung reich, gesund und schön gleich gesegnet und arm, krank und was weiß ich, im Leben abgerutscht, gleich verflucht, dass das nicht mehr gilt. Bei diesem Josef ist Gott da. Gerade in den Tiefpunkten seines Lebens ist Gott da. In den Schattenseiten, auf den Schattenseiten des Lebens, in den dunklen Tälern ist Gott da. Der Kerl muss einen Schicksalsschlag nach dem anderen verkraften und Gott ist da. Da heißt in der Bibel, Josef wurde hinabgeführt nach Ägypten und Potiphar, ein ägyptischer Mann, der kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht haben. Nächster Vers, und der Herr war mit Josef. Wo wir denken, Gott ist meilenweit weg, er war mit Josef. Dann heißt es Kapitel, zwei Kapitel später, der nahm ihn Potiphar und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag all da im Gefängnis, aber der Herr war mit ihm. Und an dieser Stelle wird was Entscheidendes deutlich und das ist mein letzter Satz, den ich dir mitgeben möchte heute Morgen. Es ist nicht entscheidend, dass wir immer eine Antwort bekommen auf die Frage, warum lässt Gott dieses und jenes schwierig in meinem Leben zu? Es ist nicht entscheidend, dass sich alle Probleme lösen in deinem Leben. Entscheidend ist, dass wir auf diese Zusage vertrauen, dass der Herr mit uns ist. Dass Gott da ist, wenn sich manche Probleme schwieriger gestalten, wenn sich manche nicht lösen, dass Gott da ist. Und diese Zusage, Gott ist da, die ist in Jesus Christus Mensch geworden. Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Das wusste Josef noch nicht, aber wir wissen es. Und dieser Gott mit uns, dieser Jesus Christus hat es uns allen zugesagt. Siehe, ich bin bei euch, bei jedem von euch, bis ans Ende der Welt. Jesus regiert diese Welt auf eine Art und Weise, die nur der versteht, der Gott kennengelernt hat, der das Wesen dieses Gottes kennengelernt hat. Jesus regiert diese Welt nicht so, dass er jedes Problem löst, aber dass er dich erlöst, davon an diesem Problem kaputt gehen zu müssen. Es ist nicht das Wesen Gottes, dass er mit Millionen um sich wirft, wie unsere Bundesregierung. Es ist nicht das Wesen Gottes, dass er uns ein Leben ohne Schwierigkeiten bereitet, wie das zu unserer Volksphilosophie geworden ist. Das ist nicht das Wesen Gottes. Das Wesen dieses Gottes ist er, dass er unsere Nähe sucht. Dass er mit uns durch die dunklen Täler des Lebens geht und wir dann sagen, denn du bist bei mir. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir, weil das Wesen Gottes ist, dass er mitgeht, uns nicht alleine lässt. Und dieses Wesen Gottes hat Josef kennengelernt und ich wünsche mir, dass du dieses Wesen Gottes kennenlernst. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht bist du hergekommen und hättest überhaupt nicht gedacht, dem Wesen Gottes zu begegnen. Schon gar nicht in der 4000 Jahre alten Story aus dem alten Ägypten. Und auf einmal steht der lebendige Gott vor dir und zeigt dir sein Herz. Das bin ich. Ich will bei dir bleiben. Ich will dich nicht verlassen. Ich will mit dir gehen. Ich möchte dir die Schuld im Leben abnehmen und eine ewige Gemeinschaft mit dir anfange, die mit deinem Tod und deinem Sterben nicht endet, sondern weitergeht in ein neues, in ein ewiges, in ein herrliches Leben. Das ist das Wesen Gottes. Das ist das, was er möchte. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass du kennenlernst in diesen Tagen in Aidlingen. Amen. Lasst uns beten miteinander. Du groß und gütiger Gott, du Gott, der mit uns sein möchte, wir kommen heute Morgen vor dich und jetzt bringen wir dir all die Menschen, die in Versuchungen stehen, die mit schwierigen Fragen ringen, wie es weitergehen soll. Und wir bitten dich von Herzen, dass du deinen guten Willen, deine guten Lebensregeln in ihr Leben hineinpflanzt, in ihr Herz hineinpflanzt, damit sie keine dummen Dinge tun, sondern Dinge, die Bestand haben. Nicht unbedingt Dinge, die sie erfolgreich machen, aber Dinge, die ihrem Leben einen Ewigkeitswert geben. Gib allen ganz, ganz viel Kraft, die durch Versuchungen gehen in diesen Tagen. Wir bitten dich heute Morgen für diese Schwestern und Brüder in aller Welt, die um deines Namens willen verfolgt werden, für die Menschen, für die Gemeinden und die Schwestern und Brüder in Nordkorea. Wir bitten dich für die vielen Christen in der islamischen Welt, die um deines Glaubens willen viel zu leiden haben. Wir bitten dich für alle, die heute um ihr Leben bangen müssen, weil sie dir gehören. Sei du heute bei ihnen. Und in aller Angst gib ihnen diese starke Gewissheit und über dieser Gewissheit diese riesige, gewaltige Freiheit, dass du da bist. Und dass nichts auf dieser Welt sie trennen kann von deiner Liebe. Wir bitten dich für alle, die mit Zweifeln zu ringen haben, die nicht so richtig glauben können, dass du da bist und die auch nicht so richtig glauben können, dass du gut zu uns bist und dass du gute Gedanken hast, die nicht so richtig glauben können, dass manche Enttäuschungen auch ein Trainingslager sein können. Gib du Geduld. Gib du Geduld zum Durchhalten, Geduld zum Durchbeißen. Und dann lass uns das erleben, diesen Moment der Freiheit, diese tiefe Gewissheit. Lass uns erleben, dass du lebst. Lass uns erleben, dass du da bist. Und dann führe uns hinein in deinen Raum der Geborgenheit und der Freiheit, dass wir wieder neu atmen können, neu leben können und neu mit neuem Mut in die Zukunft starten. Du bist ein guter Gott. Wir loben und preisen dich an diesem Morgen. Amen.